Ach, herrlich, Advent. Irgendwie rettet der Advent immer für mich so die dunkle Jahreszeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe die vielen Lichter überall und diese Vorfreude. In freudiger Erwartung habe ich mal den Titel für die Predigt genannt, habe das mal so als Überschrift genommen, in freudiger Erwartung. Advent hat ja ganz viel mit Erwartung zu tun. Da muss man ja nur die Kinder fragen, die sind jetzt nicht da, aber ganz sicher haben die Kinder auch Erwartungen, dass wenigstens ein paar Sachen von ihrem Wunschzettel unterm Weihnachtsbaum sich wiederfinden. Zum Beispiel so ein Modellbausatz, wie wir jetzt hier gleich sehen. Ja, findet ihr das Bild auch kaum zu ertragen? Furchtbar, oder? Das beißt sich so krass irgendwie. Ein Panzer passt irgendwie nicht zum Fest des Friedens, oder? Aber was steht denn auf den Wunschzetteln der Deutschen? Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Auf der nächsten Folie sind mal ein paar Sachen. Etwa 21 Millionen Deutsche planen, ihre Lieben zu Weihnachten Computerspiele zu schenken. Ganz hoch im Kurs sind dabei Endzeitspiele. Aber auch Filme, in denen es irgendwie so apokalyptisch zugeht, sind sehr, sehr beliebt. Und seit der Buchmesse wissen wir auch, dass es eine große Faszination für das Finstere in der Literatur gibt, wurde ja berichtet davon. Wenn es heute so eine große Faszination für die Apokalypse gibt, ja, aber dann haben wir die wahre Geschichte, das Original. Und das stammt von Jesus. Und das ist der Predigttext auch für heute. Den können wir mal nachlesen in Lukas 21, die Verse 25 bis 33. Dort schreibt er, oder da schreibt Lukas über die Worte von Jesus: An Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen erscheinen. Und auf der Erde werden die Völker in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch ein wissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. In Erwartung der schrecklichen Dinge, die noch über die bewohnte Erde kommen, werden die Menschen vor Angst vergehen, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit in einer Wolke kommen sehen. Wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf, denn dann ist eure Erlösung nicht mehr weit. Jesus gebrauchte noch einen Vergleich. Seht euch doch den Feigenbaum an oder die anderen Bäume. Wenn sie ausschlagen, wisst ihr, dass es bald Sommer wird. Genauso ist es, wenn ihr seht, dass diese Dinge geschehen. Dann ist das Reich Gottes ganz nah. Und ich versichere euch, dieses Geschlecht wird nicht untergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nie. Die ersten zwei Verse sind ein regelrechtes Schreckensszenario. Ja. Die Welt vergeht vor Angst. Was für ein Schreckensszenario wird hier denn beschrieben? Die Welt vergeht vor Angst. Diese zwei Verse, wenn man sich die anschaut, die sind eigentlich blanker Horror. Und hier geht es ja nicht um ein Endzeitspiel, sondern das ist die Wirklichkeit, auf die wir zugehen. Schon seit Jahrtausenden lässt Gott das seine Propheten vorhersagen. Zum Beispiel die Sache mit den Zeichen an den Himmelskörpern sagte schon 700 Jahre vor Christus der Prophet Jesaja voraus, so als Begleiterscheinung für den großen Gerichtstag Gottes, beschreibt er in seinem Buch in Kapitel 13, Vers 10, die Sterne am Himmel und ihre Sternbilder werden erlöschen. Die Sonne wird sich verfinstern, wenn sie aufgeht, und der Mond wird nicht mehr leuchten. Und auch spätere Propheten berichten ähnliche Dinge. Es geht alles in die gleiche Richtung. Und dann ist da die Rede von Angst und Schrecken, Ratlosigkeit, mächtige Naturkatastrophen. Die Menschen vergehen in Angst. Und wenn wir in unsere Gegenwart schauen, dann erkennen wir manches davon, zumindest ansatzweise. Ja, Klimawandel, die Vermüllung der Weltmeere, eine deutliche Zunahme der Naturkatastrophen oder besonderen Wetterereignisse. Eine Krise jagt die nächste: Pandemie, Kriege, Wirtschaftskrise. Das Leben wird durch Terror oder auch die wieder neu wachsende Angst vor Atomwaffen immer bedrohlicher. Wir erleben, dass die Welt irgendwie aus den Fugen gerät und in all dem wird die Angst auch immer mächtiger. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, in den letzten 10 Jahren haben wir bei den diagnostizierten Angststörungen einen Anstieg von 60% gehabt. Und bei jungen Menschen unter 30 sogar um 114%. Zuletzt sprach man davon, dass etwa jeder 12. betroffen ist. Und hier sprechen wir nicht von Menschen, die so ab und zu mal ein bisschen Angst haben, sondern eine diagnostizierte Angststörung. Also Menschen, deren Leben von der Angst massiv beeinträchtigt ist. Und andere Schätzungen gehen sogar von 15-20% Betroffener aus. Und was sagt Jesus? Die Menschen werden vor Angst vergehen. Da braucht es gar keinen Nervenkitzel durch irgendwelche Endzeit-Games. Und Christen sind da genauso betroffen wie Nicht-Christen auch. Mit der ganzen Schöpfung erleiden wir wie alle anderen bis zum letzten Tag diese Zerbrochenheit unserer Welt. Und die große Frage ist natürlich, wann wird das sein? Diese Frage bewegte schon Generationen. Und es gab die wildesten Berechnungen. Zuletzt sollte, glaube ich, am 23. oder 24. September die Welt untergehen und Jesus wiederkommen. Und scheinbar hat Jesus ja auch spekuliert, oder? Wie ist das zu verstehen, wenn er sagt, auf der nächsten Folie, es ist noch die Folie, dieses Geschlecht wird nicht untergehen, bis all das geschieht. Es kommt darauf an, was Jesus hier mit dem Wort Geschlecht meint. Wenn damit wirklich die Generation gemeint ist, die zur Zeit von Jesus lebte, dann hatte er sich tatsächlich geirrt und die sind ja alle gestorben, ja? Allerdings beschreibt dieses Wort in der Bibel auch ein Volk. Das Geschlecht kann auch ein Volk sein. Mit dieses Geschlecht kann Jesus also auch das Volk Israel gemeint haben. Und das ist ja tatsächlich trotz heftigster Vertreibung und Verfolgung, sogar Genozid, tatsächlich nicht untergegangen. Und ganz ehrlich finde ich diese Frage, wann das alles sein wird, auch gar nicht so spielentscheidend. Denn im Grunde kann ich das ja alles auch auf mein ganz persönliches Leben herunterbrechen. Denn sollte Jesus nicht zu meinen Lebzeiten wiederkommen, ist für mich ja automatisch mein letzter Tag auf dieser Erde, also mein Todestag, der Tag von Jesu Wiederkunft. Auch wenn ich den Rest der Weltgeschichte nicht mehr mitbekomme. Ja. Und meinem Körper geht es ja eigentlich auch ganz ähnlich wie der Welt in der Endzeit. Am Schluss gerät alles ins Wanken. Und mit einer gewissen Angst gehen wir auf den Tod zu. Diese Endzeit, die wir erwarten, wenn wir uns diese 2 Verse anschauen, ist doch eigentlich nicht zu ertragen. Kein Wunder, dass der Advent ursprünglich eine reine Fastenzeit war. Bei all den Lichtern, schönen Liedern, Plätzchen, Glühweingeruch und so weiter haben wir das ein bisschen aus den Augen verloren, dass Advent auch diese leidvolle Sehnsucht ist, die sich in diesem kurzen Gebet "Herr, komm bald" ausdrückt. Und Gott sei Dank, dass dieses Hoffnungsszenario ja auch die Hauptsache vom Advent ist. Und deswegen wenden wir uns jetzt mal lieber der Hoffnung zu. Wir erwarten Herrlichkeit. Der Menschensohn, wie sich Jesus oft bezeichnet hat, wird sichtbar und mit großer Macht erscheinen. In einer Wolke wird er kommen. Und die Wolke ist schon zur Zeit von Mose so der Ausdruck der Gegenwart Gottes. Also Gott selbst kommt in diese Welt. Und mit ihm kommt dann unsere endgültige Erlösung. Sein Reich, das ein Friedensreich ist. Gottes Friede, dieser Shalom, wie er ja auch bezeichnet wird, also dieses vollumfassende Heilsein, wird dann alle Zerbrochenheit und alle Angst für immer beenden. Und dieses Reich Gottes ist schon heute Realität. Jesus selbst hat es ja schon gepredigt, dass das Reich Gottes durch ihn nahe herbeigekommen ist, ja sogar mitten unter uns ist. Wir haben also eine herrliche, greifbare Hoffnung. Und Jesus versichert uns diese Hoffnung sogar nochmal ganz ausdrücklich. Er sagt, selbst wenn alles vergeht, wenn Himmel und Erde und damit auch mein eigenes Leben vergehen, diese Zusagen werden für immer gelten. Die stehen unerschütterlich fest. In Berlin gab es dafür ein sehr, sehr ausdrückliches oder eindrückliches Bild, nämlich die Elisabethenkirche in Berlin, genau. Die wurde 1945 von Phosphorbomben getroffen und ist im Prinzip zerstört worden. Völlig ausgebrannt, Dach eingestürzt, es blieb nur noch eine Ruine übrig. Unter anderem eben dieses Eingangsportal blieb stehen und darüber die Aufschrift: Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Und noch verrückter finde ich, als jemand, der in der DDR aufgewachsen ist, dass diese Aufschrift selbst während der ganzen DDR-Zeit bestehen geblieben ist. Das Regime, das den Glauben an Jesus zum Untergang bringen wollte, das ist untergegangen. Aber diese Aufschrift ist stehen geblieben. Des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Und aus all dem folgert Jesus dann, wenn das alles anfängt, dann hebt den Kopf und richtet euch auf. Die Aussichten für diese Welt sind ja wirklich schlecht. Und teilweise erleben wir das ja auch als eine Realität. Manchmal könnten wir da wirklich den Kopf in den Sand stecken oder uns absolut hängen lassen. Ja? Wenn wir nicht weiterblicken könnten, wäre ja wirklich alles nur zum Heulen. Doch genau deshalb sollen wir uns aufrichten und den Kopf heben, weil wir weiterblicken können. Deshalb sollen wir nach oben schauen, aufblicken auf Jesus und seine Worte ernst nehmen. Denn dank ihm sind selbst die furchtbaren Aussichten im Grunde gute Aussichten. Denn sie kündigen das Beste an. Das Beste, was passieren wird und passieren kann, passieren wird. Nämlich das herrliche Ziel, auf das die ganze Weltgeschichte zuläuft. Also Jesus will uns ja mit solchen Endzeittexten, diese ersten beiden Verse, die so schrecklich waren, ja, will er uns ja nicht in Angst versetzen. Sondern er möchte uns ermutigen. Trotz allem Schweren haben wir guten Grund, aufrecht durchs Leben zu gehen und uns nicht von der Angst regieren zu lassen. Denn Jesus bleibt. Seine Zusagen bleiben. Sein Reich ist nahe. Euch erwartet Herrlichkeit und endgültige Erlösung. Dadurch schweben wir jetzt nicht 30 Zentimeter über dem Boden oder werden völlig frei von allen Ängsten. Das ist nicht so. Aber wir können dem Leidvollen und den Ängsten diese herrliche und hoffnungsvolle Realität, von der Jesus spricht, entgegenstellen. Ich kann von der Ewigkeit her denken. Und das möchte ich am Schluss mit einem Bild vergleichen, das die Bibel auch für die Endzeit gebraucht, nämlich das Bild von der Schwangerschaft. Das ist ja im Grunde Advent pur, oder? Advent heißt, wir sind in freudiger Erwartung. Wir sind guter Hoffnung. Genau wie eine Schwangere. Aber eine Schwangere hat auch eine schmerzhafte und angstvolle Seite. Das sieht man dann auf der nächsten Folie. Wenn die Geburt nämlich näher kommt, wird es unangenehm. Jede Frau weiß, dass der Tag der Geburt schier unerträgliche Schmerzen bedeutet. Und als Mann kann man das irgendwie nur erahnen, welche Angst das auch mit sich bringt. Eigentlich müssten Schwangere ja die ganze Zeit schlecht drauf sein, völlig verzweifelt, psychisch am Ende und so eine Weltuntergangsstimmung verbreiten, wenn man nur das linke Bild sieht. Aber erstaunlicherweise ist genau das Gegenteil der Fall. Ja? Sie freuen sich, Mutter zu werden. Sie reden von nichts anderem als das Baby, das in ihrem Bauch sich ja schon bewegt. Sie fangen an, das Kinderzimmer einzurichten und machen die ganze Welt verrückt mit ihrer freudigen Erwartung. Und wenn wir das Bild rechts anschauen, dann ist das auch absolut nachvollziehbar, warum das so ist. Und Advent ist ganz genauso. Bei aller Angst und allem Schmerz richten wir den Blick auf das Kommende, das jetzt schon Realität ist, wie ein Baby, das sich im Bauch schon bewegt. Und diese Aussicht verändert mein Heute. Du kannst nochmal zurückgehen mit der Folie. Diese Aussicht, die verändert mein Heute. Mein Denken und mein Bewerten der Ereignisse. Ja? Die Schwangerschaft ist nicht die letzte Wirklichkeit. Ich kann den Zustand dieser Welt und auch mein eigenes Ergehen anders einordnen und vielleicht schon jetzt so ein bisschen von diesem Frieden erfahren, der einmal allen Zerbruch und alle Angst beenden und heilen wird. In der Bibel ist von der Erneuerung unseres Denkens die Rede. Und Advent ist eine Einladung dazu, sich danach auszustrecken, mein Denken neu auf Jesus Christus und auf seine Wirklichkeit zu fokussieren. Meine Haltung und die Themen, über die ich spreche, werden auch verändert. Spricht eine Schwangere ständig über die Lasten der Schwangerschaft und über die Angst der Geburt? Ja, auch, hoffentlich, weil das gehört mit dazu. Aber um Welten größer ist ihre freudige Aussicht, bald das Baby in den Armen halten zu können. Das ist das Hauptthema. Und das bestimmt ihre ganze Haltung. Sie strahlt Freude und Hoffnung aus. Und damit weckt sie in anderen Frauen dann auch noch die Sehnsucht, oh, ich möchte das eigentlich auch, ich möchte auch schwanger werden. Was für ein Segen für die Welt werden wohl Christen sein, die wie so eine Schwangere ganz von der Aussicht der Ewigkeit her bestimmt sind. Allein durch ihre Haltung und durch die Themen, über die sie sprechen, strahlen sie dieses herrliche Licht aus und verbreiten Hoffnung und Freude. Advent ist die Einladung, seine Haltung neu von dieser Hoffnung bestimmen zu lassen. Und auch mein Plan und mein Handeln werden verändert. Für eine Schwangere verändert sich nämlich alles. Ab jetzt haben Frauenarzttermine und Geburtsvorbereitungskurse oberste Priorität. Die Ernährung und der Konsum von Genussmitteln wird auf die Schwangerschaft angepasst. Alles ordnet sich dem kommenden Baby unter. Und dann kommt noch dieser Nestbau. Die ganze Wohnung wird für das Kind auf den Kopf gestellt. Und genauso wird es auch mein Plan und mein Handeln im Jetzt verändern, wenn ich von der Aussicht auf die Ewigkeit geprägt bin. Ich kann dann nicht mehr einfach nach dem Motto leben, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ich kann nicht mehr einfach nur nach dem Lustprinzip und möglichst viel Genuss mitnehmen wollen. Meine Prioritäten werden sich verändern. Nicht, weil ich es muss, sondern von innen heraus, weil ich eine andere Sicht auf die Dinge habe. Ich werde mein Leben umstellen. Ich werde anfangen, mehr Gewicht auf die Dinge zu legen, die irgendwie für die Ewigkeit eine Bedeutung haben. Was könnten da im übertragenen Sinne die Arzttermine und die Geburtsvorbereitung und der Nestbau sein? Vielleicht ein bewusstes Leben im Advent in einer kleinen Jüngerschaftsgruppe, dass ich sage, ja, so ein Geburtsvorbereitungskurs jede Woche, das macht Sinn. Ja? Da will ich auf Advent ausgerichtet Nachfolge Jesu leben. Das hat Priorität. Oder vielleicht die Sehnsucht, Nachbarn und Freunde auch für diese Ewigkeit, für diese gute Aussicht zu gewinnen. Und zuletzt ändert das auch mein Alt- oder Älterwerden. Mit knapp 50, also nächstes Jahr werde ich 50, komme ich auch so langsam in diese Schiene rein mit dem Älterwerden. Eine Schwangerschaft verliert ab dem 7. Monat nicht an Intensität. Oder? Liege ich da falsch? Und genauso ist es auch mit unserem Leben im Advent, mit unserer Nachfolge. Die verliert doch nicht im letzten Drittel an Intensität. Im Gegenteil, Schwangerschaft geht dann erst so richtig ab. Und da möchte ich euch, und ich bin froh, hier einiges, so Generation Plus, Berufung 3.0 waren einige auch aus Butzbach bei dem Kongress. Ich bin froh, dass da hier einiges läuft. Dass dieses Älterwerden, diese dritte Lebensphase, hey Leute, da geht's doch erst richtig ab. Klar, verändern sich die Dinge, ja, eine Schwangere so ab dem 7., 8. Monat, die schläft dann vielleicht nicht mehr so gut, hat ein bisschen Rückenschmerzen, die Blase drückt öfter. Ja, alles Dinge, die mit dem Alter vergleichbar sind vielleicht. Aber trotzdem, die Intensität lässt doch nicht nach. Und da möchte ich euch auch ermutigen, älter werden, da wirklich mal zu durchdenken und zu überlegen, hey, wie kann mein Leben mit Jesus auch in der dritten Lebensphase auf eine andere Art an Intensität gewinnen? Ja, Advent. Advent in freudiger Erwartung leben. Das möchte ich euch heute einfach so mitbringen und das so am Beispiel der Schwangerschaft und mit diesem Versen. Und Jesus sagt, wenn diese Dinge anfangen zu passieren, dann hebt euren Blick, dann schaut nach oben, hebt den Kopf. Und ich finde, man kann das nirgendwo so gut üben oder sich daran erinnern wie in der Anbetung. Und ich finde es total cool, dass jetzt nach der Predigt direkt eine Anbetungszeit kommt. Lasst uns da wirklich jetzt, was geschrieben steht, aufstehen und einen Blick nach oben wenden. Oder wenn es dran ist, kommt zum Kreuz, lasst für euch beten, lasst euch segnen. Das ist auch eine Form, wie man wieder neu aus so einer gebückten Haltung aufrecht stehen kann, vor dem Kreuz und sagen kann, danke Jesus, fokussiere mich neu, richte meinen Blick wieder neu auf das aus, was du mir zu schenken hast. Auch da seid ihr eingeladen, zu kommen zum Kreuz, für euch beten, euch segnen zu lassen. Und wir wollen jetzt miteinander aufstehen und in so eine Zeit der Anbetung reinkommen. Erhebt eure Häupter.